Tagesinfo
von Radio Dreieckland. Schönen guten Abend heute bei Radio Dreieckland zum Tagesinfo von Radio Dreieckland. Üblicherweise kommt jetzt erstmal die Themenübersicht. Vorher würde ich aber noch gern zwei Punkte loswerden. Zum einen, wir haben in der letzten Zeit ziemlich viel rumtelefoniert, nach Jerusalem zum Beispiel, um zu erfahren, wie die Situation in den besetzten Gebieten ist. Wir haben nach Kairo telefoniert, nach Italien, in die USA, um zu erfahren, was es dort an Protesten gibt. Wir haben also ziemlich viel rumtelefoniert, und um eben nicht auf diese bürgerliche Presse angewiesen zu sein, um eigene Kontakte und eigene Informationen zu nutzen. Und ich denke, dass die Telefonrechnung, die Kosten für diesen Monat also enorm hoch sein werden. Also ihr merkt schon, auf was es rausgeht. Es geht wie immer um das leidige Geld. Aber ich denke, dass vielen jetzt erstmal bewusst geworden ist, was das Radio sein kann. Ein Radio, das sich eben nicht über Werbung finanziert, sondern über Mitgliedsbeiträge. Ja, und deshalb an dieser Stelle, wenn ihr es wichtig findet, dass es das Radio weiterhin gibt und dass wir relativ sorgenfrei rumtelefonieren können, vielleicht auch in der ganzen Welt, dann wäre es eine angebrachte finanzielle Unterstützung wert für Radio Dreieckland. Mitgliedsformulare gibt es beim RDL aktuell. Das ist also da hinten drauf gedruckt. Und dieses RDL aktuell, das ist das Informationsblatt von Radio Dreieckland. Das gibt es hier im Radio in der Adlerstraße 12 oder auch in anderen verschiedenen Kneipen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt. Heute Mittag hat jemand angerufen und gesagt, dass es wichtig findet, dass wir auch über Protestaktionen berichten, vielleicht auch mehr berichten, als wir es bislang getan haben. Das stimmt zum einen. Zum anderen haben wir uns überlegt, was macht es für einen Sinn, die ganzen Demos aufzuzählen, immer wieder zu berichten, da gab es Mahnwachen, da gab es Blockaden. Es finden wir auf der einen Seite sicherlich richtig, um zu zeigen, dass Protest da ist. Auf der anderen Seite wird es dann etwas inhaltsleer, haben wir uns überlegt. Trotzdem wollten wir von euch gerne wissen, was ihr dazu sagt, wie ihr darüber denkt. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des heutigen Infos vielleicht noch Zeit übrig haben, um darüber zu reden. Anrufen könnt ihr dann unter der Nummer 31 028 hier in Freiburg 0761. So, dann erstmal zur Themenübersicht. Es wird eine Reihe von Kurzmeldungen geben. Zum einen ein Bekennerschreiben zu einer Aktion, die hier in Freiburg lief. Um gefälschte Einberufungsbescheide wird es gehen. Es wird um Infos zum Streik der Zivis gehen, um Proteste in der DDR. Ja, und dann kommen wir zu unseren Schwerpunktthemen.
Ich habe heute an der Uni die Frage gestellt, was ziviler Ungehorsam bedeutet für die verschiedenen Leute. Habe dann den La angerufen, wo seit Jahren immer wieder der kanadische Flughafen blockiert wird, wo sich die Leute mit zivilem Ungehorsam beschäftigt haben, und berichtet darüber dann.
Ja, mit zivilem Ungehorsam geht es dann weiter, nämlich mit Mahnwachen und Blockaden, zum Beispiel vor dem EUCOM, dem European Command der US-Streitkräfte hier in Stuttgart. Das EUCOM ist sozusagen die Zweigstelle des Pentagon hier in der BRD.
Mit Streik beschäftigt sich der dritte Beitrag, der dritte Schwerpunktbeitrag heute. Ich habe mich mal umgehört, was der Unistreik bedeutet. Wie der Stand des Unistreiks ist, dass er wahrscheinlich ausgesetzt wird, ja, für beendet erklärt wird. Da gibt es halt einen kurzen Rückblick auf die letzte Woche an der Universität und wie es vielleicht weitergehen könnte.
Der nächste Beitrag, da geht es auch darum, wie geht es weiter, aber es die Frage, wie geht es weiter mit illegalen Waffenexporten. Der Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann hat heute gefordert, dass illegale Waffenexporte schärfer bestraft werden sollen. Ob schärfere Gesetze allerdings ein geeignetes Mittel sind, das wollten wir heute von einem Mitarbeiter von RIO wissen. RIO, das heißt Rüstungsinformationszentrum Oberndorf, und er hat uns heute ein Interview dazu gegeben.
Ja, und im letzten Beitrag soll es dann zu Kurdistan gehen. Das kurdische Volk lebt unter anderem in türkisch und irakisch besetzten Gebieten, ist jetzt also gerade zwischen die Fronten geraten, so pervers das klingt. Die Hintergründe dazu, was da in Kurdistan passiert, warum das kurdische Volk gerade massiven Repressionen, Bombardements, Völkermord, auch von Seiten zum Beispiel der türkischen Regierung ausgesetzt ist, ein paar Hintergründe dazu soll es in dem letzten Bericht geben.
Letzte Nacht wurde in der Marzhauser Straße eine Barrikade mit Reifen gebaut und dann angezündet. Zu dieser Aktion gab es dann Flugblätter bzw. ein Bekennerschreiben, und daraus lese ich jetzt ein paar Abschnitte vor. Wir haben heute in der Marzhauser Straße eine Barrikade aus brennenden Reifen gebaut. Mit dieser Aktion haben wir weder etwas beschädigt noch jemanden verletzt. Wir wollen damit das, was zurzeit am Golf geschieht, etwas deutlicher machen. Brand, Gestank, Sirenen, auch hier. Dies kann natürlich nur eine Ahnung der Bedrohung der Menschen dort sein. Sie sind ganz konkret mit Verletzung und Tod konfrontiert. So ist es aber auch an vielen anderen Stellen dieser Welt. Krieg gegen das Volk in El Salvador, Interventionen in Grenada und Panama, Kontrakrieg gegen Nicaragua, von Südafrika finanzierter Terror in Mosambik und Angola. Überall wird den Völkern ihr Selbstbestimmungsrecht verweigert. Allen voran dabei die USA, aber auch die BRD, England, Frankreich sind immer wieder daran beteiligt. Weiter heißt es dann, genug Gründe gibt es aber auch hier, um auf Völkermord, Ausbeutung und Unterdrückung aufmerksam zu machen. Es ist auch hier möglich, aufzustehen und sich zu wehren. Die, die am Krieg verdienen, sind auch die, die für das verantwortlich sind, was hier passiert. Am Schluss dann noch, dazu bedarf es aller Menschen, die sich gegen diese Kriege wenden. Jede und jeder soll dabei für sich bestimmen, welche Formen des Widerstands für sie ihn richtig sind. Es muss dabei auch genau bestimmt werden, wann und wie. Es ist wichtig, dass wir uns nicht spalten lassen in sogenannte Gewaltfreie und andere. Wir müssen rauskriegen, was unsere Gemeinsamkeiten sind und wie wir zusammen agieren können. Gleichzeitig muss auch akzeptiert werden, dass es darüber hinaus spezifische Formen des Widerstandes gibt, für deren Durchführung aber andere nicht funktionalisiert werden dürfen. Thank you.
In den letzten Tagen sind vermehrt gefälschte Einberufungsbescheide aufgetaucht. Das Ministerium empfahl den Wehrpflichtigen, sich bei den Kreiswehrersatzämtern nach der Echtheit von Bescheinigungen zu erkundigen. Eine Vermutung über den Ursprung der falschen Bescheide hat das Ministerium noch nicht. Vorläufig wird das Phänomen als gezielte Verunsicherungsmaßnahme eingestuft. Auf das Kreiswehrersatzamt in Osnabrück ist in der Nacht zum Mittwoch ein Brandanschlag verübt worden, bei dem ein Sachschaden von rund 35.000 Mark entstand. Die Kriminalpolizei sieht den Anschlag als eine politisch motivierte Symbolhandlung im Zusammenhang mit dem Golfkrieg.
Aktionen von Zivildienstleistenden gegen den Krieg. Das sind einerseits seit Kriegsausbruch, zum Beispiel Streiks, die bis zu 3 Tage andauern, und etliche Kundgebungen in vielen größeren Städten. Am Donnerstag, 31. Januar, ist ein bundesweiter Zivi-Streik geplant. Im Fall des deutschen Kriegseintritts wird ein 3-tägiger Streik angekündigt. Generell lehnen die Zivis kriegsunterstützende Dienste ab. Auch Zivis werden dann zu militärischen Handlangern, sagen sie. Sie schreiben: Humanitäre Hilfeleistung, auch im Kriegsfall, ist ein individueller Akt, der nicht von oben befohlen werden kann. Gerade dann nicht, wenn diese Hilfeleistung im militärischen Kalkül auf zynische Art und Weise mit eingeplant ist und somit missbraucht wird. Die Zivis weisen dann noch darauf hin, dass die Bundesregierung jederzeit den sogenannten Spannungsfall erklären kann. Das heißt, alle Bürger und Bürgerinnen können dienstverpflichtet werden für Arbeiten nach dem Katastrophenschutzgesetz oder dem Arbeitssicherstellungsgesetz. Die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden erklärt: Krieg ist kein Mittel der Politik. Es ist ein Verbrechen an der Menschheit. Gegen die fanatische und ökonomische Kriegsgeilheit beider Seiten müssen sich noch mehr Menschen auch in der Bundesrepublik auflehnen, als dies bisher geschehen ist.
Zeitung oder in verschiedenen Zeitungen stand heute ein Bericht zu Frankfurt bzw. zu Vorfällen dort, die von Aktionen gegen den Krieg. Und zwar wurde in Frankfurt vor dem Ordnungsamt in der Mainzer Landstraße gestern eine Kundgebung mit ca. 400 Leuten abgehalten. Dazu kam heute ein Fax an mit Augenzeugenberichten. Danach ließ eine Viertelstunde die Polizei einen Redebeitrag halten, dann drohten sie mit der Räumung der Versammlung und bildeten Ketten auf der Straße. Die Redebeiträge gingen weiter, die Leute wurden dann aber auf die Bürgersteige gedrängt. die Leute auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig, etwa 80 Personen, wurden dann eingekesselt. Etwa 150 Leute um den Lautsprecherwagen wurden angegriffen, teilweise weggedrängt, teilweise zu den Knastwegen geschleift. Vom Ordnungsamt aus wurden diese Vorgänge gefilmt und es gab dann insgesamt 122 Festnahmen mit zum Teil übler Behandlung. Zwischen 20 und 22 Uhr wurden die Leute dann wieder rausgelassen. Es laufen zwei Anzeigen wegen Widerstand. Eine Frau wurde ED behandelt. Eine Frau wurde ausgezogen und untersucht. Und während dieser Zeit gab es vor dem Knast dann eine Demo von 500 Leuten, die dann aber ein paar Straßen weitergingen, weil die Leute nur dann aus dem Knast entlassen wurden, wenn keine Leute vor dem Knast standen. Das ist also die Zusammenfassung von dem Fax, das heute bei uns ankam.
DDR gegen den Golfkrieg? Gibt es dazu Informationen? Wie gesagt, dazu ist es sehr schwierig herauszufinden, was eigentlich in der Ex-DDR passiert. Antikriegskundgebungen von Schülern und Schülerinnen während der Unterrichtszeit werden von der sächsischen Landesregierung zum Beispiel in Zukunft unterbunden werden. Zitat: Wenn Direktoren ihre Schulen schließen und die ihnen anvertrauten Kinder auf die Straße schicken, dann erinnert das an die alten Zeiten des SED-Regimes. So begründet der Kabinettssprecher von der sächsischen Landesregierung diese Anweisung. Aus anderen Städten wissen wir ebenfalls nicht viel, denn die Kontakte in die ehemalige DDR sind nicht besonders gut. Wir wissen, dass an den Universitäten kaum Proteste organisiert gegen den Golfkrieg stattfinden. Und wir wissen, dass, wenn überhaupt, diese Proteste außerhalb der Universität getragen werden, wobei die Informationen von denen, die in der DDR gewesen sind und uns berichtet haben, dahingehend lauten: Interessanterweise würde die CDU mehr gegen den Golfkrieg unternehmen als zum Beispiel die SPD oder vom Bündnis 90, also den Grünen. Und auch die PDS würde ganz ohne ihren Namen versuchen zu informieren, was eigentlich gegen den Golfkrieg unternommen werden muss. Eine einzige Information haben wir bezogen auf Halle. Dort hat der Stadtrat wohl folgende Resolution verabschiedet:
Gewährt die Stadt Halle Saale Kriegsdienstverweigerern, die nicht bereit sind, sich für diesen Krieg einberufen bzw. einsetzen zu lassen, Schutz.
Punkt. Diese Erklärung ist mit 54 zu 53 Stimmen angenommen worden, 20 Enthaltungen. Nach den Informationen, die uns vorliegen, hat die CDU dafür gestimmt, aber, und das ist erstaunlich, das Bündnis 90 dagegen.
Friedensbewegung der 80er Jahre wurde der Begriff ziviler Ungehorsam breit diskutiert. In der letzten Zeit, während der Antikriegsbewegung, ist der Begriff erneut aufgetaucht. Ich war heute Mittag in der Stadt, in der Uni, und fragte verschiedene Leute, was sie unter zivilem Ungehorsam verstehen.
Also ziviler Ungehorsam ist für mich eine Form, sich zu verhalten, die bedeutet, dass in der Zeit, in der man das macht oder wenn man das betreibt, man einfach nicht funktioniert. Man aufhört zu funktionieren und seine Position zu irgendwelchen Sachen, die einem nicht passen, so ausdrückt, dass dadurch auch der normale Ablauf irgendwie gestört wird. Und das, denke ich mir, ist ganz gut, wenn es dann auch nicht unbedingt mit herrschenden Vorschriften oder mit herrschenden Gesetzen konform geht. Ich denke zum Beispiel an eine Blockade, ja, und zwar eine richtige Blockade, die nicht nur symbolisch ist, sondern dazu beiträgt, dass die Institution, die da blockiert wird, einfach nicht mehr arbeiten kann, jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr arbeiten kann.
Denkst du dann, dass ziviler Ungehorsam in der Form effektiv sein kann?
Das ist eine schwierige Frage, was Effektivität in dem Fall bedeutet. Ich denke mir, also man kann mit zivilem Ungehorsam zum Beispiel irgendwie einen Militärflughafen hier nicht auf Dauer lahmlegen, aber man kann damit jedenfalls mal zum Ausdruck bringen und diesen Ausdruck dadurch unterstützen, dass da wirklich ein, zwei Tage lang überhaupt nichts mehr passiert, dass ziemlich viele Leute bereit sind, gewisse Sachen nicht mehr hinzunehmen und das in dem Moment auch dazu bereit sind, dafür irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen zu riskieren. Und das hat für mich einen qualitativen Unterschied zu solchen reinen Manifestationssachen, wie zum Beispiel Demonstrationen oder so, die man halt macht, aber damit hat es sich dann auch.
Was ziviler Ungehorsam ist?
Ja, klar, dass man einfach nicht das macht, was einem von oben gesagt wird. Und dass man dafür auf die Straße geht, dass man nicht alles macht.
Okay, ziviler Ungehorsam bedeutet?
Ja, die Arbeit niederzulegen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, ja. Also zum Beispiel das ist das, was wir hier gerufen haben, keine Krankenschwester für den Krieg. Oder Kriegsdienstverweigerung der Männer.
Weil das nicht ziviler Ungehorsam ist, weil das ja innerhalb ist. Also ziviler Ungehorsam ist, denke ich, schon was gegen Gesetze oder gegen erlaubte Strukturen sich wendet.
Oder, ja, aber das ist auch eine Struktur. Also wenn Soldaten vorgegeben wird, Dienst an mit der Waffe zu leisten, die das niederlegen, ist das ein ziviler Ungehorsam. Oder militärischer ziviler Ungehorsam. Also wenn ich jetzt im Arbeitsverhältnis stände und meine Arbeit niederlege, ist das ziviler Ungehorsam?
Für mich ist ziviler Ungehorsam zum Beispiel die Blockade von Kreiswehrersatzamt oder vielleicht auch ein Sitzstreik vor einer Tankstelle. So, das verstehe ich unter zivilem Ungehorsam.
Ich rief danach noch in La an, wo seit Jahren der kanadische Flugplatz immer wieder blockiert wird und wo sich verschiedene Leute auch mit zivilem Ungehorsam auseinandergesetzt haben. In der Friedensbewegung der 80er Jahre wurde intensiv über den Begriff ziviler Ungehorsam diskutiert. Und jetzt, zur Zeit, taucht dieser Begriff durch die Antikriegsbewegung erneut auf. Und kannst du mir sagen, was ziviler Ungehorsam bedeutet?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ziviler Ungehorsam, der beginnt eigentlich mit der Nichtzusammenarbeit mit den gegebenen Ämter oder je nachdem Institutionen, denjenigen oder diejenigen, die man eigentlich treffen möchte mit der Aktion. Also beispielsweise in der Zeit der Nachrüstung war es halt da die Militäreinrichtungen, die man da behindern wollte oder irgendwo verhindern wollte, dass die Raketen aus dem Lager kommen oder in das Lager hinein. Und da war ja dann die Blockade so das übliche, die übliche Art des zivilen Ungehorsams bzw. weitergehend bis zum aktiven Widerstand. Ziviler Ungehorsam geht im Grunde über die Stufe des Protests hinaus.
In welcher Form?
Ja, das kommt drauf an. Es gibt ja, wenn ich beispielsweise auf den Golfkrieg den zivilen Ungehorsam beziehe, wird jetzt angesichts dessen, dass jetzt neue Steuerforderungen auf uns zukommen, dann wäre der zivile Ungehorsam zum Beispiel Möglichkeiten des Steuerboykotts. Das wäre zum Beispiel ein ziviler Ungehorsam. Es ist ein ziviler Ungehorsam, zum Beispiel sich nicht ziehen zu lassen als Reservist, gegebenenfalls zu desertieren. Es ist ziviler Ungehorsam, welchen Zusammenarbeit mit Erfassungsbehörden oder Militärbehörden mitzutragen oder wo es geht halt auch kriegsstützende Maßnahmen versucht zu unterbinden. Halt wohlgemerkt auf gewaltfreiem Weg.
Wie schätzt du dann die Erfolgsaussichten dann von gewaltfreiem zivilem Ungehorsam ein?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Das kommt ja immer darauf an, was der Ziel, das man konkret hat und welche Maße zu mobilisieren sind. Beispielsweise beim bei der Kernkraftgeschichte da in Wiel zum Beispiel, da war eine große Masse zu mobilisieren und da war auch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft seitens der betroffenen Bevölkerung und da war natürlich die Chance groß, dass es verhindert wird. Und je weniger konkret das Ziel ist, örtlich oder räumlich gesehen, also dass es nicht regional fixierbar ist, desto schwieriger wird es dann auch langfristig das zu vermitteln. Also jeder hat dann halt so die Tendenz, das auf andere abzuschieben. Und sagt, naja gut, das sollten die anderen auch mal was machen und so. Und die Leidensbereitschaft oder die Einsatzbereitschaft in dieser Hinsicht ist dann halt reduziert, solange man nicht ganz selber substanziell betroffen ist.
Du hast vorhin den Begriff Gewaltfreiheit genannt. Und über den Begriff ist ja ziemlich intensiv diskutiert worden, also während der Friedensbewegung, jetzt auch wieder. Und da gab es ja Stimmen, die dann gesagt haben, Gesetze zu übertreten ist Gewalt. Und das steht ja eigentlich im Widerspruch zu zivilem Ungehorsam.
Ja, also die Leute, die sich zivile Ungehorsam als Aktionsform verschrieben haben, werde das sicherlich nicht so sein, dass das Gewalt ist. Es gibt Leute, die das, also man sieht es sehr unterschiedlich und ich möchte auch keine Regel draus machen. Also beispielsweise bei uns in La am Flugplatz, da sind Pfosten ausgegraben worden bei der Flugplatzerweiterung und allerdings nicht beschädigt, sondern nur ausgegraben und wieder hingelegt. Das betrachte ich zum Beispiel nicht als Gewalt. Wenn man was Negatives kaputt macht, in Anführungszeichen, also nicht die Sache selber, einfach zur Destruktion, sondern um die negative Funktion aufzuheben, dann würde ich sagen, das ist wie in der Schule, Minus mal Minus gibt Plus. Also es ist was Positives. Und beispielsweise ein Objekt, das ausschließlich zur Destruktion verfügbar sein kann, zum Beispiel eine Rakete oder eine Atombombe, wenn diese zerstört werden wird, oder so eine mobile Raketebase, da könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was daran Gewalt sein soll. Also das ist sicherlich die subjektive Sicht. Ich selber hätte da nicht die Tendenz, sowas machen zu möchten, aber wenn das jemand als Aktionsform sieht, beispielsweise einen Panzer unbrauchbar zu machen, ohne dass Menschen dabei zu Schaden kommen, dann ist das seine Sache.
Ja, vielleicht nochmal gerade zur Gewalt oder Gewaltlosigkeit. Die Situation ist ja im Moment die, dass von Massenmedien so gewalttätige Sachen oder sogenannte gewalttätige Sachen dermaßen hochgespielt worden, dass im Prinzip der ganze Widerstand dann als gewalttätig erklärt wird. Ist das nicht eine Gefahr auch von gewaltfreiem zivilem Ungehorsam in der jetzigen Zeit, weil Zeitungen und Radios im Prinzip eine Macht haben, gegen die der Widerstand selber gar nicht angehen kann?
Ja, das ist sehr schwierig, immer das zu vermitteln. Also ich meine, jetzt eine zerbrochene Scheibe von der Tankstelle, das geht schwerlich der Bevölkerung zu vermitteln. Also ich denke, das ist absolut politisch verfehlt und auch, muss man sagen, ökologisch oder wirtschaftlich gesehen eher unsinnig. Also es steigert das Bruttosozialprodukt, man ist im Grunde integrierter Konsument, wenn man da was zusammenschlägt und man hat den negativen Effekt, dass die Bevölkerung überhaupt kein Verständnis dafür hat. Anders ist es beispielsweise, wenn man wirklich was ganz offensichtlich Unrechtmäßiges zum Beispiel die Geschichte von Greenpeace, die Greenpeace macht so, oder Robin Wood, die haben ja eine relativ hohe Akzeptanz. Und das ist ja auch ziviler Ungehorsam oder man könnte sagen, Gewalt gegen Sache, wenn ich beispielsweise ein Abflussrohr zumauere. Und da kommt es dann darauf an, wie kann ich das den Leuten vermitteln? Und beispielsweise die Aktion kürzlich in Lörrach mit der Mauer, das Kernkraftwerk, nee, das Kreiswehrersatzamt zuzumachen, das finde ich durchaus vermittelbar der Bevölkerung. Aber es muss natürlich immer praktisch aktionsbegleitend Informationen in die Öffentlichkeit kommen. Was die Medien natürlich daraus machen, das ist die andere Frage. Und da finde ich es halt im Moment wenig dienlich, beispielsweise gegen den Golfkrieg Steine gegen irgendjemanden zu werfen oder sich auf Scharmützel mit der Polizei einzulassen. Weil die Tendenz im Moment natürlich ist, das Ganze so in Richtung, wer gegen den Krieg ist, für das Saddam Hussein, also in die Richtung zu bringen, um die ganze Antikriegsbewegung zu diskreditieren. Und wenn da natürlich irgendwelche Gewaltaktionen stattfinden, die für die Masse der Bevölkerung im Grund nicht von vornherein ersichtlich sind, wie das gemeint ist, da denke ich, da tut man sich eher einen Bärendienst leisten.
Ja, aber also ich habe eben gemeint, dass darauf ja gar keinen Einfluss mehr hast.
Ja,
also wie das vermittelt wird.
Wenn du natürlich eine Scheibe einwirfst, ist klar, für die meisten ist das dann einfach Scheibe eingeworfen. Und da ist es egal, ob das jetzt bei einem Rüstungskonzern ist oder bei Tante Emma Lane. Und oftmals wird natürlich auch bei Demonstrationen dann gar nicht mehr differenziert, was ich sehr schade finde. Wobei, also mir grundsätzlich diese Aktionsform also nicht so behagt, aber ich denke, wenn jetzt beispielsweise in Labey der Firma Imhausen die Mauer mit Antikriegsparole besprüht ist, dann kann da sicherlich in der Bevölkerung kaum jemand von Gewalt reden, wer das auch nicht machen. Also auch eine gewaltige Sache.
So, zu diesem Beitrag haben wir jetzt auch einen Anruf. Du bist auf Sendung.
Ja, hallo. Ich wollte noch mal kurz was sagen zur Frage der Gewalt. Also ich würde die fast mal rauslassen, weil die Gewalt, die wird in der Regel von der bürgerlichen Justiz vor allem definiert. Ich habe ein Beispiel. Ich war 81 UASTA-Vorsitzender und da waren die Streikaktionen und da wurde selbst das einen Professor ins Schwitzen bringen, wurde juristisch als Gewalttätigkeit verfolgt. Und also wenn es schon so anfängt, also dann sage ich, wer definiert überhaupt, was Gewalt ist, wo fängt es an und wo hört es auf? Und da denke ich, ist für mich das eine sekundäre Frage und da würde ich mich dann gar nicht so drauf festlegen lassen. Das wollte ich an sich nur sagen. Tschüssle.
Ja, das Problem ist nur, dass es derzeit diese Diskussion gibt, also ob man sich drauf festlegen lassen will oder nicht. Die Frage taucht immer auf, immer wieder. Und dann ist eben die Frage, wie geht man damit um?
Klar, ich meine, ich habe auch was gegen, wenn irgendwo was zertrümmert oder zerschlagen wird, da habe ich manchmal auch Probleme damit. Aber wie schon gesagt, wer definiert die Gewaltfrage? Und die Gewaltfrage wird bei uns von den bürgerlichen Medien, von den bürgerlichen Gerichten und so weiter definiert. Und das sage ich mir halt schon, das kann ich in einem gewissen Maß nicht akzeptieren. Weil wie schon gesagt, wenn selbst ein Professor ins Schwitzen bringen Körperverletzung ist, und Leute, die das machen, juristisch verfolgt werden, also dann bin ich einfach sprachlos.
Also mir ging es eben darum, zu zeigen, dass bei zivilem Ungehorsam du eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf hast, wie mit dem, was du im zivilen Ungehorsam machst, umgegangen wird. Also ob das als Gewalt erklärt wird oder nicht, ob es bestraft wird oder nicht und wie das vermittelt wird. Als sehe ich halt als Gefahr von dem.
Ja, ich meine, da habe ich jetzt auch keine konkrete Antwort, aber wie schon gesagt, also die Schwelle ist dermaßen niedergesät oder gesetzt oder wie man es ausdrücken will, dass man also grundsätzlich genommen ist alles Gewalt. Es ist irgendwie, wenn man auf die Straße geht, schon kann jemand definieren, das ist eine Gewalt, weil irgendein Einzelhändler in seiner Verkaufsfähigkeit eingeschränkt wird. Also, das akzeptiere ich einfach nicht mehr. Ich bin sicher kein Typ, der rumknüppelt, im Gegenteil. Aber irgendwie ist mir das einfach, akzeptiere ich das einfach nicht mehr. Wenn sich jemand zum Beispiel auf eine Straßenkreuzung setzt, ist es für mich keine Gewalt, kann aber juristisch jederzeit so ausgelegt werden. Das kann sogar bis hochgehen zur Körperverletzung. Wenn da einer im Auto dann einen Adrenalinausstoß hat und zu schwitzen anfängt und zu keuchen anfängt und vielleicht noch der Blutdruck hochgeht, kann man das durchaus so hinbiegen, dass es also eine Körperverletzung ist. Und wo hört es da auf?
Ja, aber das kannst du ja nicht entscheiden, was du als Nicht-Gewalt ansiehst. Da hast du ja keinen Einfluss drauf mit deiner Aktion.
Das sicher, klar. Aber ich meine, gerade weil man vielleicht keinen Einfluss drauf hat, ne? Wenn ich eine friedliche Demo, wenn ich da mitlaufe, da können so viele Randerscheinungen können von jemand anders als Gewalt empfunden werden. Da habe ich überhaupt nicht den geringsten Einfluss drauf. Und ich persönlich würde das nie als Gewalt einschätzen oder empfinden.
Ja, aber trotzdem wird ja von Teilen von der Friedensbewegung immer drauf beharrt, dass alles, was läuft, gewaltfrei sein muss.
Ich meine, das akzeptiere ich, das finde ich auch gut so. Also würde ich selber, ich bin selber ein Typ, der eher sagt gewaltfrei, aber klar, aber wo fängt das an, ne?
Das stimmt, das ist natürlich eine richtige Frage, aber letztendlich, wer die Macht hat, bestimmt auch die Begriffe oder definiert auch die Begriffe, aber ich denke, jetzt wird nichts Neues mehr dazwischen kommen oder dazu kommen.
Ich auch nicht.
Ja, gut, dann vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss.
Ja, ich wollte nochmal zusammenfassen, was ziviler Ungehorsam also beinhaltet. Es wäre einmal, es werden bewusst bestehende Gesetze übertreten. Dabei soll keine Gewalt angewendet werden. Die einzelnen Leute nehmen bewusst in Kauf, für die Missachtung der Gesetze bestraft zu werden. Und Aktionen des zivilen Ungehorsams sollen der übrigen Bevölkerung vermittelt werden. Das heißt, ein Zusammenhang zwischen Aktionen und den Hintergründen soll vermittelt werden. Und die Frage, die sich da für mich ergibt, ist eben, dass die handelnden Personen des zivilen Ungehorsams da überhaupt keinen Einfluss mehr darauf ausüben können, wie ihre Aktionen vermittelt werden, weil eben die Medien die Zusammenhänge zwischen Aktionen und deren Hintergründe entweder verfälschen können oder völlig verdrehen können. Und zum einen die Bereitschaft, eine Bestrafung zu akzeptieren und auf sich zu nehmen, vervielfältigt meiner Meinung nach eher die Ohnmacht, die gerade durch die Aktion vom zivilen Ungehorsam beseitigt werden soll.
So, jetzt haben wir noch einen Anruf. Du bist auf Sendung.
Ja, ich wollte mal sagen, dass ich das, was ihr gerade, also beziehungsweise ich weiß nicht, wer das war, der Sprecher, gesagt hat, finde ich ziemlich abstrus. Das festzumachen an dem, was die Medien darüber schreiben. Ich denke, man kann Sachen machen, die für sich sprechen. Und die Medien können dann darüber sagen, was sie wollen. Man kann da auch inhaltlich ja was zu sagen. Also finde ich der eine Punkt. Das andere ist, wenn du dich an den Medien entlang orientierst, was die mit den verschiedenen Aktionen machen, dann kannst du faktisch dann überhaupt nichts mehr machen, weil sie sicherlich jede Aktion versuchen zumindest in eine Richtung zu drehen, und ich denke, da kann man auch gucken, dass man Aktionen macht, die ein Stück weit für sich selbst sprechen und von daher gar nicht so zu drehen sind. Also die können es dann zwar machen, aber es wirkt dann teilweise ziemlich abstrus.
Ja, aber die Medien haben ja zum Teil schon einen großen Einfluss darauf, ob bestimmte Aktionen dann kriminalisiert werden.
Ja, das ist doch erstmal egal. Also wenn eine Aktion richtig ist, dann können sie das doch kriminalisieren. Das beste Beispiel, also was mir jetzt einfällt, das sind die Frauen, zum Beispiel den Gündlinger Frauenhändler. Der Gündlinger Frauenhändler hat sich zum Beispiel diffamiert gefühlt und hat sie angezeigt und haben die Frauen gesagt, ja gut, soll er doch machen, das ist doch genau richtig. In dem Prozess, wenn wir ihm das nochmal und auch der Öffentlichkeit darlegen, was er für Machenschaften da macht, und sollen sie probieren. Und wenn sie Leute dann verknacken dafür, dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und dass man sich nicht auf diese Ebene beziehen lässt, Kriminalisierung oder Nicht-Kriminalisierung, sondern zu gucken, was man selbst für richtig empfindet.
Ja, ich denke, für die Leute, die kriminalisiert worden, hat es schon eine Bedeutung, die Kriminalisierung.
Ja, aber welchen Ratschlag willst du ihnen denn jetzt geben? Sollen sie nichts machen? Oder was? Ich weiß gar nicht, was du mit deiner Diskussion, wie du sie gerade führst, was du ihnen da sagen willst. Sollen sie sich auf den Punkt begeben, nur jetzt zum Beispiel durch die Stadt zu laufen, obwohl ich jetzt auch eine sinnvolle Aktion finde. Also es kann aber nur ein Teil sein und da bloß keine Auseinandersetzung, also immer wenn die Polizei sagt, bitte zerstreuen oder sonst was, dann das auch zu tun. Oder sage ich, nein, ich will hier diesen Rüstungskonzern blockieren, weil ich keinen Bock habe, dass sie weiterhin irgendwelche Waffen dahin liefern. Oder, wie am Bahnhof geschehen, dass Leute sagen, sie sehen das nicht ein, und das hat der Vorredner auch schon gesagt aus La, sie sehen nicht ein, dass Rüstungsgüter hier rumliegen, irgendwo eingebaut werden und dann zu beitragen, irgendwelche Leute umzubringen, dass er das auch nicht als Gewalt eingestuft hat, zum Beispiel von sich aus, wenn die Sachen kaputt gemacht werden. Also von daher weiß ich nicht, was man mit der Diskussion, so wie sie da geführt wird, anfangen soll. Also mir bringt das nichts so, also muss ich sagen. Also weil das ist total negativ, also wie es geführt wird. Es ist überhaupt nichts, wo ich sagen könnte, da kann ich jetzt eine positive Wirkung rausziehen. Also das hängt aber sehr stark dran, wie ich glaube, also wie ich das Gefühl habe, wie du die Fragen stellst. Ein Stück weit. Also es zeigt sich da drin nichts auf, also wo es hingehen könnte.
Ja, worum es mir eigentlich eher geht, ist von einer Gewaltdiskussion wegzukommen. Und das, indem ich halt versucht habe aufzuzeigen, dass du in der Gewaltdiskussion ja eigentlich gar keine Chance hast, weil was Gewalt ist, wird immer von denen entschieden, wie es vorhin jetzt auch schon gesagt wurde, die eben Macht haben. Und genau, das sind genau die Leute, die ja angegriffen werden sollen.
Ja, weil das ist genau der Punkt, dass man sich darauf eben nicht reduzieren lässt. Das haben die beiden Vorredner im Prinzip auch schon gesagt. Sie gesagt haben, sie definieren das anders. Sie sehen das nicht als Gewalt an, wenn. Und wenn sie sich dann auch entsprechend verhalten und das ganz viele Leute machen, dann können die Gewalt definieren, wie sie wollen. Sie können das da vielleicht im Einzelfall bei bestimmten Leuten durchsetzen, aber ob das dann dazu beiträgt, dass andere das dann sein lassen oder ob das vielleicht dazu beiträgt, dass andere sehen, wo sie leben und was da Leuten passiert, die sich gegen eine bestimmte Ordnung auch auflehnen, das stelle ich dann mal so als Diskussionspunkt, als weiteren vielleicht mal in den Raum. So, das war's dann. Also, okay, tschüss.
Ich wollte es eigentlich auch als Feststellung verstanden wissen, dass wer die Macht hat, auch das Recht hat oder das sogenannte Recht oder das Recht eben definiert, dass man sich deshalb so die Schere nicht in den Kopf setzen lässt, das finde ich natürlich auch schon richtig. Aber zunächst wird erstmal versucht, über die Medien auch zu kriminalisieren oder Aktionen schlecht zu machen, dass man sich dann nicht drauf einlassen sollte. Das, denke ich, ist schon ein richtiger Punkt. Nie wieder Krieg von deutschem Boden aus, sagte die Friedensbewegung. Heute sagt sie, von deutschem Boden geht Krieg aus. mit einem Flugblatt mit eben dieser Überschrift: Von deutschem Boden geht Krieg aus, fordern Stuttgarter Aktivistinnen die Bevölkerung auf, sich gegen diesen Krieg zu stellen. Konkretes Kriegsplanungszentrum in Stuttgart ist das EUCOM, das European Command der US-Streitkräfte, eine Art Zweigstelle des US-amerikanischen Kriegsministeriums. Das EUCOM ist eines der 5 größten US-amerikanischen Kommandozentralen der Welt. Im Kriegsfall ist es ein Hauptangriffsziel, weil vom EUCOM aus Angriffe gesteuert werden. Mehr dazu aber von einem Mitarbeiter der Initiative Ohne Rüstung leben in Stuttgart.
Die Europakommandozentrale der US-Streitkräfte, das US EUCOM in Stuttgart-Vaihingen, existiert seit 1967 in Stuttgart. Seit vielen Jahren bereiten US-amerikanische Militärstrategen auf deutschem Boden computergesteuerte Angriffskriege vor. Dies steht im krassen Widerspruch zum Grundgesetz der Bundesrepublik, Artikel 26 Absatz 1, das einen Angriff verbietet. Das EUCOM ist eine der 5 größten US-amerikanischen Kommandozentralen auf der Welt. Im Krisen- bzw. Kriegsfall ist es ein Hauptangriffsziel, da sich in einem mehrstöckigen Bunker eine riesige Computerzentrale befindet, von der aus die Einsätze der US-Armee, See-, Land- und Luftstreitkräfte gesteuert werden. Das EUCOM empfängt alle Befehle direkt vom US-Präsidenten. Es übernimmt dann die operative Führung der US-Streitkräfte innerhalb eines Zuständigkeitsbereiches, der vom Nordkap bis Südafrika und bis hin zum Persischen Golf reicht. Die Existenz dieser Zentrale verwickelt Deutschland in sämtliche Konflikte und Kriege, die von den Vereinigten Staaten in diesem Bereich geführt werden. 1986 war es Libyen, 1991 ist es der Golfkrieg.
Ja, und seit Anfang November fand nun vor dem EUCOM täglich eine Mahnwache statt von 18 bis 19 Uhr. Und seit dem 12. Januar gibt es eine Mahnwache rund um den Tag. Und zwar wurde nach einer Kundgebung am 12. Januar am Stuttgarter Schlossplatz das beschlossen. Es gab auch Blockadeaktionen und die erste fand am Mittwochmorgen nach Ablauf des Ultimatums statt. Der Verkehr zum EUCOM konnte für mehr als eine Stunde lahmgelegt werden. Beteiligt waren da ungefähr 50 bis 80 Menschen. Die zweite Blockade, die fand am letzten Dienstag, den 22. Januar statt, allerdings abends bei schwachem Verkehr, sodass die Behinderung nur minimal war. Von dieser Initiative Ohne Rüstung leben gibt es auch eine Broschüre, die heißt Kommando über Europa, das US EUCOM in Stuttgart. Und diese Broschüre kann bestellt werden in der Furtbachstraße 10 in 7000 Stuttgart 1. Die Initiative heißt Ohne Rüstung leben. Wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, kann auch hier anrufen im Radio unter 31 028. Dann können wir die Adresse nochmal durchgeben.
Gut, da wir jetzt in der Zeit leider völlig durcheinander geraten sind, muss ich meinen Beitrag über die Universität, über den Streik an Universität radikal kürzen. Es kann also ein bisschen durcheinander werden. Letzten Donnerstag war an der Universität Freiburg ein Streik beschlossen worden. Doch ist es ziemlich schnell klar geworden, dass es ein Phantombeschluss war. Ganze Fachbereiche an der Universität arbeiteten weiter, als gäbe es den Krieg überhaupt nicht. Das heißt, es war schon Anfang dieser Woche klar, dass der Streik sich nicht durchsetzen lässt, dass eben nur wieder einige wenige Aktivisten und Aktivistinnen die Arbeit machen, die Mehrheit der Studis auf den Krieg nicht reagiert. Morgen ist eine Uni-VV um 15 Uhr im Audimax und da wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende des Streiks beschlossen werden. Was bleibt? Die Hoffnung, dass sich viele Studis weiterhin an den Aktionen in der Stadt beteiligen werden, also eben außerhalb der Universität. Es bleiben eine Vielzahl von Arbeitskreisen, von denen zu hoffen ist, dass sie ihre Ergebnisse an die Öffentlichkeit tragen. Und es bleibt das Streikcafé im KG 2, Kollegiengebäude 2, mit seiner Informationsbörse ein wichtiger Anlauf- und Treffpunkt. Das soll weitergeführt werden, genauso wie eine Antikriegszeitung. Beides wendet sich natürlich auch an Nicht-Studis. Trotzdem, der Frust über den geringen Widerstandswillen der meisten Studis gegen den Krieg ist bei den Aktivisten, Aktivistinnen groß. Nach Erklärungsversuchen wird derzeit noch gesucht. Ein Aktivist hat mir dazu Folgendes gesagt.
Ja, woran denkst du, dass gelingen, dass die Bewegung so furchtbar kurzatmig war?
Das ist schwer einzuschätzen. Ich denke mir erstmal, dass es gar keine richtige Bewegung ist, sondern mehr so das Zeigen von Angst und Betroffenheit vereinzelter. Und dann natürlich klar ist, wenn es keine Bewegung ist, auch ein gemeinsames Vorgehen in dem Sinne eigentlich gar nicht existiert und deshalb auch schnell, schnell abgebröckelt.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit fällt ein Beitrag aus, in dem es nämlich um die illegalen Waffenexporte ging und die Verschärfung der Gesetze. Stattdessen kommt folgender Beitrag.
Ja, jetzt geht es um Kurdistan. Gestern erreicht uns ein Fax des Kurdistan-Komitees, das in Köln ansässig ist. Unter der Überschrift »Flugzeuge bombardieren Nord- und Südkurdistan« wird auf die neueste Entwicklung in den kurdischen Gebieten in der Türkei und dem Irak Bezug genommen. In der Türkei, besonders im dortigen Fernsehen, werden gezielt Nachrichten unterdrückt und Tatsachen verschwiegen. So wird von offizieller Seite dementiert, dass US-Kampfflugzeuge und andere ausländische Einheiten von den türkischen Militärstützpunkten in Kurdistan aus den Irak angreifen. Dabei starten inzwischen Einheiten von mindestens 3 Standorten. Mehr als 700 Angriffe sind bisher geflogen worden. Das Komitee berichtet weiter, dass aus Südkurdistan, dem irakisch besetzten Teil Kurdistans, und den grenznahen Ortschaften in Nordwestkurdistan Ziele in der Nähe von kurdischen Ortschaften angegriffen worden seien. Dabei entstanden Verwüstungen, die die betroffenen Ortschaften unbewohnbar machen. Es konnten keine Angaben über Verluste unter der Zivilbevölkerung in Erfahrung gebracht werden. Auch Nordwestkurdistan wird bombardiert. Mehrere Raketen sollen dort abgeworfen worden sein. Nach unbestätigten Angaben seien bei Angriffen auf kurdische Berge und Dörfer in der türkischen Republik auch türkische Militärflugzeuge beteiligt. Allerdings verdichten sich dahingehende Informationen immer mehr. Dazu jetzt der Versuch, ein paar Hintergründe zu liefern. Dass es vielleicht etwas zu kompliziert ist, bitte ich vorab schon zu entschuldigen. Das kurdische Volk führt schon lange einen Befreiungskampf für einen eigenen, unabhängigen kurdischen Staat. In der Türkei und im Irak wird dieser Kampf blutig unterdrückt. Systematische Völkerrechtsverletzungen und Massaker an Kurden sind bekannt. Im Vorfeld und seit Beginn des Krieges nehmen die Repressionen zu. In den kurdischen Gebieten in der Türkei sind die Menschenrechte schon letztes Jahr offiziell außer Kraft gesetzt worden. Damals erklärte die türkische Regierung,
die Gefahr für die nationale
nationale Sicherheit tritt überwiegend in den Provinzen Südwestanatoliens auf. Aufgrund der Intensität und Vielfalt der terroristischen Aktionen und um solchen Aktionen beikommen zu können, muss die Regierung nicht nur die Sicherheitskräfte einsetzen, sondern auch Schritte unternehmen, die geeignet sind, den Missbrauch gewerkschaftlicher Rechte und einer schädlichen Desinformationskampagne zu begegnen, die zum Teil aus anderen Provinzen der Türkei und sogar aus dem Ausland geführt werden. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Türkei die Verordnung mit Gesetzeskraft Nummer 424 und 425 erlassen. Teile dieser Verordnungen können Beeinträchtigungen von Rechten zur Folge haben, die in folgenden Bestimmungen der Europäischen Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten enthalten sind. Artikel 5, 6, 8, 10, 11 und 13.
In der jetzigen Situation wird hart durchgegriffen. Große Gebiete Kurdistans wurden zu militärischen Sicherheitsgebieten erklärt. In Diyarbakir wurde das Staatskrankenhaus vom Militär beschlagnahmt. Weiterhin wurden Busse und andere Transportmittel konfisziert. In Batman wurden vorsorglich oppositionelle Gewerkschafter und Vertreter politischer Gruppen in Vorbeugehaft genommen. Menschen werden gefoltert und auf der Straße erschossen. In der Bevölkerung wird eine Panik geschürt. Es gibt keine Aufklärung über die Kriegsereignisse. Zwar werden Nachrichten des amerikanischen Senders CNN übertragen, aber nur teilweise übersetzt. Bei den Berichten über Angriffe von den türkischen Militärbasen aus schaltet das Fernsehen kurzerhand ab. Gasmasken wurden und werden in Kurdistan nur an höhere Beamte ausgegeben. Wer es sich leisten kann, flieht. Aber auch die kurdische Bevölkerung soll so zur Flucht gezwungen werden, damit ihr Widerstand gebrochen wird. Warum ist Kurdistan so wichtig? Auch in diesem Fall geht es um Profite, zum Beispiel um das Öl. In Mosul und Kirkuk im irakischen Teil Kurdistans befinden sich die größten Erdölvorkommen des Nahen Ostens überhaupt. Diese Quellen in den Besitz und unter die Kontrolle eines NATO-Landes zu bekommen, ist natürlich ein angestrebtes Ziel. Und die türkische Regierung unter Özal tut alles, um dieses Ziel verwirklichen zu helfen. Wiederholt wurde die türkische Öffentlichkeit in der letzten Zeit darauf eingestimmt, dass Kirkuk und Mosul historisch zur Türkei gehörten. Özal macht den Weg frei für eine Eroberung der kurdischen Gebiete im Irak. Er schlägt dabei mehrere Fliegen mit einer Klappe. Durch seine enge Kooperation mit den Alliierten demonstriert er seine Verlässlichkeit für das westliche Militärbündnis. Damit dürfte er sich auch sein Eintrittsbillett für die EG verschaffen und damit für Subventionen, Militärhilfen etc. Es geht ihm auch darum, sein Regime zu erhalten und von inneren Problemen abzulenken, denn derer gibt es viele, wie zum Beispiel der Streik der Bergarbeiter in den letzten Wochen. Ganz offen wird ihm auch eine Mitsprache bei der Neuordnung des Mittleren Ostens eingeräumt. Um diese geht es ja schließlich. Ein Zitat des NATO-Generalsekretärs Manfred Wörner:
Die Türkei hat angesichts der Krise ohne zu zögern ein vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt. Ich muss ihr meine ehrliche Bewunderung aussprechen. Nach Beendigung dieser Krise wird die Türkei eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Stabilität in der Region spielen. Es gibt zwar noch keine konkreten Pläne, aber ich kann so viel sagen, dass eine Neuordnung des Mittleren Ostens ohne die Türkei nicht möglich sein wird.
Für diese Neuordnung muss aber auch erst einmal der kurdische Befreiungskampf vernichtet werden. Und auch daran ist die BRD beteiligt. Der Einsatz und die Stationierung der AMF, der Allied Mobile Forces in Kurdistan unter bundesdeutscher Beteiligung, wie jetzt in Erhaj, sind nichts Neues. Wiederholt hat es große Manöver mit deutschen Soldaten gegeben, in deren Schatten die türkische Armee die irakische Grenze überquerte, damals noch mit Einverständnis aus Bagdad, um kurdische Guerillas zu verfolgen. 1987 richteten türkische Einheiten in kurdischen Siedlungen im Irak ein Blutbad mit über 100 Toten an. Auch für dieses Jahr war vom 10. bis 26. März ein großes Manöver angesetzt worden, mit einem 900-köpfigen Kontingent der Bundeswehr. Dieser Termin ist kein Zufall, denn der 21. März ist der Termin des kurdischen Neujahrs und Widerstandsfestes. 1990 war ganz Kurdistan seit dem 14. März durchzogen von Massenaufständen und bewaffneten Aktionen. Das sollte wohl dieses Jahr mit Hilfe der AMF verhindert werden, also auch mit Hilfe der Bundeswehr. Zurzeit aber bietet der Krieg einen Deckmantel, die Kurden zu vernichten. Wir fürchten die türkischen Soldaten mindestens genauso wie die irakischen, sagt ein alter Mann. Er scheint nicht Unrecht zu haben, denn die Flakgeschütze einer türkischen Einheit, die an der Grenze aufmarschiert ist, zeigen nicht in Richtung Irak, sondern auf die kurdische Stadt Cizre. Denn den Soldaten der türkischen Heereseinheit werden in ihrer Freizeit Videos über den Anti-Guerilla-Kampf gegen die Kurden gezeigt. Zuletzt noch ein Auszug aus einem Flugblatt der Türkei-Information vom 18.10.1990, das aber nicht an Aktualität verloren hat. Wir lehnen jeden, aus welchem Grunde auch immer, ausgebrochenen Krieg ab, dessen Folgen hauptsächlich die Völker in der Region zu tragen haben. Ein Krieg würde Kurdistan...